Moin.
Boah, das klappt ja richtig gut bei euch. Ich glaube, da hat jemand mit euch geübt schon mal. Mein Name ist Simon Birr. Und ich wohne in dem kleinen Wildschweindorf kurz vor der Bundesgrenze ins Siegerland. Also in Eversbach. 5 Jahre habe ich da studiert, dann 12 Jahre als Pastor gearbeitet. Und mittlerweile betreibe ich da ein kleines Jazzcafé. Ich bin tatsächlich der einzige Pastor in Hessen, der eine eigene Kneipe hat. Aber das soll jetzt nur ganz nebenbei mal kurz erwähnt werden. Ich habe vor 2 Jahren mal den Fehler gemacht, habe das im Gottesdienst erzählt und ein bisschen mehr erzählt. Und dann kamen nach der Predigt die Leute zu mir und sagten, hier Simon, ich habe gerade mal während der Predigt gegoogelt und habe eure Homepage gefunden. Das ist ja eine richtig tolle Auswahl an Bier, die du hast. Und ich dachte so, ganz ehrlich, du solltest eigentlich bei der Predigt zuhören. Denn das ist doch das Entscheidende, warum wir hier sind. Und das ist eigentlich auch das, was mich ausmacht. Die Kneipe habe ich so ein bisschen nebenbei. Eigentlich bin ich von Herzen Pastor und immer noch Pastor. Nachdem ich in der Ortsgemeinde lange gearbeitet habe, haben wir ein sehr spannendes neues Projekt im Bund FEG gegründet, nämlich die erste digitale Kirche. Stell dir vor, dein Arbeitgeber kommt zu dir und sagt, du musst nächsten Monat umziehen, ab sofort arbeitest du in Norwegen. Und dann stellst du fest, wenn du da in die Gemeinde gehst sonntags, dann verstehst du kein Wort. Und du weißt genau, du hast dann 2 Möglichkeiten. Entweder guckst du dir den Livestream aus der FEG in Herborn an oder du fährst jeden Sonntag 4 Stunden halt nach Oslo, so wie die meisten Norweger das machen und kannst da in eine internationale Kirche gehen. Genau für solche Leute ist eine digitale Kirche, wo man eben nicht nur im Exil ist, sondern wo man weiß, wir sind alle gemeinsam digital verbunden. Das braucht natürlich etwas andere Annäherungsweisen. Wir haben zum Beispiel kein Gemeindehaus, wo man vorbeilaufen kann. Eigentlich findet uns kein Mensch, wenn man das nicht weiß. Das heißt, wir brauchen viel digitale Strategien und Marketing. Und da kommen dann so Freaks und Nerds wie ich ins Spiel, die sich im Internet schon das ganze Leben lang bewegen. Da man aber nicht nur am Computer hängen kann und das alles viel zu wenig wäre, wenn ich das alles so mache, liebe ich es auch noch zu reisen. Ich habe nämlich erlebt, da, wo geistliches Wachstum passiert, das sind die Momente, wo wir gerade nicht zu Hause sind und nicht im Alltagsstress gefangen sind, sondern mal rauskommen können. Jugendfreizeiten kennen viele von uns als Momente geistlichen Wachstums. Dann habe ich mir vor 2 Jahren gesagt, warum denn immer nur für Jugendliche Freizeiten anbieten? Das geht für alle Generationen. Und so werde ich zum Beispiel in 2 Wochen wieder mit den Best-Agern aufbrechen und wir machen eine Flusskreuzfahrt. So ganz gemütlich über den Rhein schippern, 5-mal am Tag essen, ganz viel schlafen und jeden Tag eine Andacht hören. Das macht richtig was aus. Deswegen sage ich den Leuten immer, ich bin Pastor, ich bin Digital Native und Abenteurer. Mitten im Leben, um dieses Leben in einer sich verändernden Welt zu gestalten. Und auch um Menschen zu begegnen, das ist mir ganz wichtig und ganz tief auf dem Herzen, die so klassische Gemeindeformen eigentlich gar nicht mehr berühren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Menschen es gibt, die in ihr Bier an der Theke gucken und eigentlich gar nicht den Geist des Alkohols suchen, sondern einen ganz anderen Geist. Ein Geist, der sie hier tief drin berührt, dort, wo uns eigentlich nichts anderes auf dieser Welt berühren kann. Da, wo unsere zutiefst innerste Sehnsucht liegt. So ein bisschen soll es auch um diese Sehnsucht heute Morgen gehen. Ich habe euch einen Predigttext mitgebracht von einem der Theologen, die immer die einfachste Sprache gewählt haben. Er heißt Paulus. Ich lese uns den einfach mal vor. Der steht im Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich vor dem Vater meine Knie. Jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er soll euch so ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in eurer innersten Überzeugung festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. So könnt ihr sie zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen Und ihr werdet in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer Leben ganz erfüllen. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt. Er regiert in der Herrlichkeit seiner Gemeinde, das heißt in der Gemeinschaft derer, die zu Christus Jesus gehören. Das gilt für alle Generationen, auf immer und ewig. Amen. Wann warst du das letzte Mal so richtig überwältigt? Also wann war das letzte Mal, dass du irgendwo standest und dachtest einfach nur so, boah. Paulus redet von so einer Situation. Er spricht nun mal in einer Sprache aus einer anderen Zeit, in einem anderen Kulturgut. Aber wenn die griechisch sprechende Bevölkerung gesagt hat, ich beuge meine Knie, dann ist das eigentlich übersetzt für unsere heutige Zeit, boah. Also damals, die Leute sind halt direkt auf die Knie gegangen. Wenn wir das heute machen würden, das wird irgendwie ein bisschen komisch werden. Also wenn ihr so, stellt euch mal vor, ihr seid im Aldi und seht ein neues Sonderangebot und sagt, boah, und fallt auf die Knie, da erklärt euch jeder für verrückt. Früher war das voll normal. Das war völlig normal. Es gibt so Momente, wo man einfach denkt so, Alter, das ist ja absolut krass. Ich erinnere mich zum Beispiel, vor einigen Wochen noch war ich mit den Jugendlichen in Italien unterwegs gewesen. Dann machen wir neben viel Action und Spaß auch manchmal so Kulturtouren. Ich bin mit einigen jungen Teenagern in ein Kloster hoch auf den Berg gefahren und wir standen wirklich über der Wolkengrenze, konnten ins ganze Land hineingucken. Ich dachte echt, boah, Wahnsinn. Also nicht nur Wahnsinn, wie schön das ist und wie toll das ist, sondern Wahnsinn, was Gott gemacht hat. Und Wahnsinn, was man für eine Geschichte von einem einzigen Ort aus sehen kann. Man konnte von diesem Kloster, das war übrigens das Kloster gewesen, wo der Apostel Matthäus das erste Mal von 5 Malen begraben worden ist, man konnte den gesamten Weg sehen, wo die Apostel damals, also der Paulus, dann Richtung Rom gelaufen ist. Geschichte, die sich festgebrannt hat. Manchmal ist es wichtig, solche Momente wirklich festzuhalten und zu konservieren. Vielleicht tickst du ganz anders als ich, aber ich bin so ein Typ, wenn ich irgendwo auf dem Berg gewandert bin, dann ist mein erster Gedanke, wie komme ich jetzt weiter? Das heißt, ich habe ein Ziel vor Augen und ich laufe auf das Ziel hin und sobald ich das Ziel erreicht habe, ist das nächste Ziel vor Augen und dann das nächste Ziel und nächste Ziel und nächste Ziel. Und manchmal ertappe ich mich, wie ich gar nicht mehr zum Genießen komme. Wie ich diesen Moment, etwas erreicht zu haben, etwas geschafft zu haben, etwas erlebt zu haben, überhaupt nicht mehr wahrnehme. Manchmal sind wir so getrieben, dass es weitergehen muss, größer werden muss, besser werden muss, dass wir überhaupt nicht wahrnehmen, was eigentlich Gutes ist. Womit wir an Gutem beschenkt sind. Vielleicht ist das schon eine ganz große Sache, die du dir mitnehmen kannst für die nächsten Tage, Wochen und Monate. Wenn da irgendwann ein Wow-Moment ist, kurz innezuhalten. Innezuhalten und Danke zu sagen. Zu dem großen Gott, der diesen Wow-Moment geschaffen hat. Nun geht's Paulus in dem, was er beschreibt, nicht nur um das, was er sieht, um das, was schön ist. Es geht um einen viel tiefer liegenden Wow-Moment. Vielleicht eine schöne Hausaufgabe. Ich meine, heute soll es richtig warm werden, da kannst du eh nichts groß machen. Vielleicht heute Nachmittag, wenn du gerade gemütlich auf deinem Sofa sitzt und den Sonntag genießt, schlag den Epheserbrief auf und liest dir die Kapitel vor diesen Worten in Epheser 4 durch. Und du stellst fest, wovon Paulus er redet, wovor er seine Knie beugt. Er redet nämlich über sich, über seine Biografie. Er redet darüber, wie Gott ihm in seinem Leben begegnet ist. Hast du das noch so ganz grob im Kopf, so aus dem Kindergottesdienst, was Paulus ausgemacht hat? Man sagt immer, diese große Verwandlung vom Saulus zum Paulus, die es übrigens nie gegeben hat, kannst du auch nachlesen in der Bibel. Paulus wird nie umbenannt. Das eine ist nur halt der hebräische Name, das andere ist der lateinische Name, so wie Simon in Deutsch Simon sagt und in Englisch Simon. Nicht so, dass da ein großer Gott gekommen ist und gesagt hat, du heißt jetzt anders und veränderst die Welt, sondern eine andere Sprache. Aber dennoch hat sich aber Paulus was verändert. Paulus war nicht immer Christ. Paulus war eigentlich eher so ein Antichrist. Man muss sich das noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, von welchen Persönlichkeiten wir manchmal in der Bibel sprechen. Paulus war derjenige gewesen, der sich als Ziel gesetzt hatte, diese neue Glaubensgemeinschaft dieser abtrünnigen Juden, die an diesen Christus glauben, auszurotten. Und es gibt die Beschreibung, wie ein Mensch mit Steinen beworfen wird, verletzt wird, getötet wird. Dieser Paulus sitzt daneben und findet das richtig geil. Pervers, ekelhaft. Und dabei bleibt er nicht stehen, sondern er holt sich den Auftrag, das genauso in anderen Städten umzusetzen. Paulus ist auf dem Weg zu ethnischen Säuberungen, ein Massenmörder, ein, man müsste fast sagen, Terrorist, einer der ganz, ganz üblen Sorte. Und diesem Mann begegnet Jesus Christus. Und Jesus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Worte, die direkt ins Herz treffen. Worte, die sein ganzes Leben verändern. Worte, die ihn von jetzt auf gleich umdrehen lassen und das Gegenteil machen lassen von dem, was eigentlich im Herzen gewesen ist. Das ist das, was Paulus noch einmal beschrieben hat. Das ist der Hintergrund für seinen Wow-Moment. Das ist der Gedanke, über den er nicht aus dem Staunen herauskommt, weil er diesen Gott sieht in seiner unendlichen Liebe und Gnade, in dieser Barmherzigkeit, die kein Mensch verdient hätte. Und jetzt kommt der spannende Übertrag zu dir. Ich glaube, also statistisch gesehen, jedenfalls ist das so, dass wir heute relativ wenig Massenmörder und Terroristen hier sitzen haben. Die wenigsten von uns werden sich an ethnischen Säuberungen beteiligt haben. Aber dennoch geht es genau um dieses tiefliegende Herz, um den tiefliegenden Schmerz. Es geht um das, was wir eigentlich nicht erreichen können, was unser Leben aber beeinflusst, was unser Leben prägt, was in unserem Leben so sehr eine Rolle spielt, dass wir uns manchmal überhaupt gar nicht ausschalten können. Worte von anderen Menschen, die uns zutiefst verletzt haben, auf die wir dann reagiert haben. Bilder, die Mama oder Papa uns mitgegeben haben, die innen drin in uns regieren, wo wir uns manchmal umdrehen und überlegen, habe ich das jetzt gerade wirklich selbst gedacht oder sogar gemacht? Es geht um die Gedanken, die tief in uns drin sind, die uns dann bewusst machen wollen, dass wir überhaupt nicht liebenswert sind. Dass da überhaupt nichts ist, was dieser Gott in irgendeiner Form toll finden kann, weil wir so schlecht sind, so grausam sind, so abgrundtief böse sind. Ja, und es geht auch um das, was bloß niemals jemand rauskriegen darf. Weil wir leben nun mal in einer Gegend, wo Leute gerne übereinander reden. Was würden die bloß sagen, wenn sie wüssten, was da manchmal in deinem Leben los ist? Weißt du, was Gott dazu sagt? Weißt du, was Gott zu diesen tiefen, dunklen Momenten in deinem Herzen sagt? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Denn das ist ja das Zentrum unseres Glaubens. Und auch wenn wir es wissen, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Gott sagt trotzdem ja. Er sagt, ich liebe dich. Er sagt, ich trage dich. Er sagt, ich nehme dich an, so wie mein eigenes Kind. Es gibt nichts, was uns voneinander trennt. Es gibt nichts, was ich dazwischen uns stellen kann. Ich will in deinem Leben eine Rolle spielen. Ich sage uneingeschränkt ja zu dir. Mit allen Marotten und mit allen dunklen Facetten. Das ist der Moment für das eigentliche Wow. Das ist der Moment, in dem wir zutiefst begreifen, hier kann ich eigentlich selbst nichts mehr machen. Aber hier hat er schon angefangen. Hier hat er schon angefangen und er dringt in Bereiche vor, die kein Psychologe, kein Seelsorger, noch nicht mal irgendein Traumatherapeut erreichen kann. Hier dringt er in Bereiche vor, die manchmal so unendlich wehtun, aber die er selbst dann gesund liebt. Wir reden von unserem Allerinnersten, dem Wesen, unserer Seele, unserem Geist, unserem innersten Antrieb des Lebens. Gott sagt, ich lasse dich damit nicht alleine, sondern ich tauche genau darin in dir auf. Als Heiliger Geist, als der Gott, der dir so nahe kommt, wie dir nie irgendein anderes Wesen in dieser Welt kommen kann. Ja, ich glaube, wir kennen auch aus dem Kindergottesdienst immer noch diese Worte, der Herr Jesus wohnt in meinem Herzen, oder theologisch korrekt wäre, der Heilige Geist wohnt in meinem Innersten. Aber manchmal muss man gar nicht theologisch korrekt sprechen, manchmal ist es wichtig, dass man genau weiß, worum es geht. Der allmächtige Gott kommt in unser Leben und er liebt uns gesund von innen heraus, unabhängig von dem, was war. Wenn wir das begreifen, was dieser Gott da in uns gemacht hat, dann fangen wir an zu begreifen, wie groß er ist, wie mächtig er ist, wie weit diese Liebe, von der wir immer wieder hören und reden, geht, in ihrer Breite und Tiefe und Länge und Höhe, dass diese Liebe, die von ihm kommt, alles, was wir uns auch nur vorstellen können, übersteigt. Paulus geht in seinen Gedanken dann noch einen Schritt weiter. Und den können wir auch ganz, ganz praktisch nachvollziehen. Wir versuchen das mal so ganz, ganz unauffällig, ohne dass es jetzt peinlich wird, zu machen, ne? Also ich glaube, den Gedanken, wie dieser Gott dich liebt, mit all dem, was in dir drin kaputt ist und komisch ist, den kannst du bestimmt sehr, sehr gut nachempfinden. Aber jetzt kommt das Geheimnis. Diese Liebe gilt nicht nur für dich. Guck mal kurz ganz unauffällig nach links und nach rechts. Die Liebe gilt auch für die anderen. Und zwar nicht nur so eingeschränkt, wie sie für dich gilt, so dass die anderen sich erstmal noch verändern müssen und an der Stelle arbeiten müssen und dann kann Gott die auch lieben. Nein, die gilt auch für die anderen in ihrer absoluten Schrägheit und Andersartigkeit. Und Paulus sagt, wenn wir das begriffen haben, wenn wir das begriffen haben, dass dieser Gott nicht nur unser eigener persönlicher Gott ist, sondern dass dieser Gott ein Gott ist, der genauso die anderen Fehler, die anderen Macken, die anderen Probleme liebt, dann beginnen wir einen Eindruck zu bekommen, wie unfassbar groß sein Reich ist. Wie unfassbar genial seine Liebe ist. Ich will euch kurz mal einen Witz erzählen. Manchmal ist ein Witz gar nicht so schlecht, wenn man so im Gottesdienst sitzt und es anfangen kann, langweilig zu werden. Ne? Da ist ein Mensch gestorben und er kommt in den Himmel. Und er wird von Abraham begrüßt. Das Bild kennt ihr bestimmt auch noch aus dem Neuen Testament. Jetzt Jesus das sagt, man kommt dann in Abrahams Schoß. Ne? Also Abraham begrüßt ihn und sagt, ich führe dich erst einmal rum. Und sie laufen durch den Himmel und sehen lauter glückliche Menschen. Alle sind am Feiern, an einem Tisch, da meint er, da sitzen so ein paar bärtige Leute, die trinken sogar Wein. In einer Ecke haben die ein Lagerfeuer angezündet, machen Stockbrot. Und man sieht lauter zufriedene Grüppchen. Und Abraham erklärt, ja guck mal hier, da sitzen die Siebentags-Adventisten und da sitzen die Katholiken und da hinten, da sitzen die Orthodoxen, die haben immer noch die Kleidung von früher an, weil die haben das nicht gerafft, dass die Zeit sich ein bisschen verändert hat. Auf der anderen Seite sind die Evangelischen und so gehen sie durch den ganzen Himmel durch. Dann aber kommen sie zu einer riesengroßen Mauer. Und Abraham sagt, jetzt müssen wir ganz leise sein. Und der Mann fragt, ja, warum denn? Was ist denn los? Und Abraham sagt dann, hinter dieser Mauer, da sitzen die Evangeliker, die glauben immer noch, sie sind alleine hier. Ist natürlich nicht ernst gemeint, wisst ihr. Außerdem bin ich im gleichen Boot, ich bin genauso FEG-Pastor. Aber manchmal ist genau das wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Ich bin fest überzeugt, freie evangelische Theologie ist eine richtig gute Theologie und wir sind in einer Kirchengeschichte, in der viele irgendwo abgebogen sind, an manchen Stellen richtig gut abgebogen. Bin ich fest überzeugt von. Deswegen arbeite ich in unserem Bund. Aber ich bin auch überzeugt, dass es Millionen von anderen Menschen gibt, in einer anderen Konfession, die genauso von Gott geliebt sind und die genauso Gottes Kinder sind. Und das Einzige, was zählt, ist nicht das Bekenntnis, sondern der Heilige Geist hier tief im Herzen. Der Heilige Geist, der uns persönlich begegnet ist und uns in seine Weite und Größe mitnimmt. In seine Größe, die eben nicht nur heißt, eine Kirche, eine Gemeinde, sondern diese Größe, die heißt, ein Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist nicht an Gemeindemauern oder irgendwelche Formulierungen auf einer Homepage gebunden. Dieses Reich Gottes, das zieht sich durch diese ganze Welt. Es zieht sich durch die Fjorde in Norwegen, über die Berge in Italien, bis hin in die Wüste in der Sahara. Es zieht sich über die gesamte weite Welt. Und tatsächlich, das wissen wir manchmal gar nicht so genau, breitet es sich auch extremst aus. Das Reich Gottes, das Christentum wächst aktuell so sehr wie noch nie zuvor. Also in Südamerika, in Afrika, in Asien, eigentlich überall dort, außer wo Deutschland ist. Aber es wird immer weiter, immer größer, immer mehr. Weil Leute von dieser unfassbaren Liebe begeistert werden und weil sie sich vom Heiligen Geist in dieser Liebe verwurzeln lassen, sich mitnehmen lassen, um dann große gemeinsame Abenteuer zu erleben. Jetzt kommen wir zur Challenge für dich. Was könnte dein nächstes Abenteuer gemeinsam mit ihm sein? Vielleicht fordere ich noch ein bisschen mehr heraus. Vielleicht geht es erstmal nur um die allererste Erkenntnis. Um diese Erkenntnis, da ist einer, der mich liebt. Paulus hat das beschrieben als den Heiligen Geist, der in uns hineinkommt. Paulus bietet hier also eine theologische Formulierung an, durch die man erkennen kann, wie man den Heiligen Geist hat. Ich weiß, es gibt manche, die erzählen, ja, du musst in fremden Sprachen beten können und dann musst du noch so ein bisschen mit Ausdruckstanz durch die Gegend schwingen und wenn du beim Lobpreis die Hände ganz, ganz oben hast, dann kann die ganze Gemeinde sehen, dass du den Heiligen Geist hast. Also nach dem, was Paulus sagt, ist das Blödsinn. Paulus fordert uns noch viel, viel mehr heraus. Paulus sagt, du hast den Heiligen Geist, wenn da in dir drin die tiefe Erkenntnis auftaucht, ich bin geliebt und gerettet. Heilsgewissheit. Und du hast den Heiligen Geist, wenn du das, was hier als Gefühl verspürbar ist, auch kommunizieren kannst. Wenn du fähig bist, anderen Leuten zu erklären, wer dieser Gott ist, der dich begeistert. Wer dieser Gott ist, der in dir lebt. Da beginnt die Challenge schon. Da haben wir uns auch als gute Tradition etabliert, dass wir Pastoren einstellen und Missionare senden, die dann erklären können, was wir manchmal gar nicht mehr erklären wollen. Und unser Leben manchmal so weit weg ist von diesen Freaks, die an der Theke sitzen, von diesen komischen Typen, die mit dem Rucksack durch die Welt ziehen. Aber genau da beginnt unsere Herausforderung. Weil genau da ist doch der Punkt, wo Reich Gottes und Liebe Gottes gilt. Die Liebe Gottes ist in dieser Welt, um die Menschen zu erreichen, die diese Liebe brauchen. Die noch nicht verstanden haben, was in ihrem Leben als Antrieb vorhanden ist. Und die zutiefst zerrissen sind. Und ich bin tatsächlich überzeugt, wenn wir anfangen, diese Liebe in unseren alltäglichen Begegnungen weiterzutragen, wenn wir sie ernst nehmen, wenn wir Gott ernst nehmen, dann erleben wir, wie er tatsächlich auch ganz konkret Reich Gottes baut. Wie er ganz konkret Menschen verändert. Und wir ganz konkret erleben, wie er bei der Sache ist. Ich will es nochmal in einem Satz zusammenfassen, damit du verstehst, was ich meine. Ich bin überzeugt, es geht nicht darum, dass wir Menschen in ein kulturelles Korsett pressen müssen, dass sie eine gewisse Form von Liedern oder Kleidung mögen, einen gewissen Lebensstil forcieren. Es geht nicht darum, dass wir alle überzeugen, FEG zu werden. Es geht darum, dass wir mit der Liebe Gottes, die für uns gilt, auf andere zugehen. Und sie lieb haben, ihn anbieten, sie gesund zu lieben. Ich erlebe das in dieser Einstellung, wenn wir dieses Unfassbare, wenn wir uns in diesem Unfassbaren im Heiligen Geist verwurzeln lassen und dann da rausgehen, dass es wirklich Früchte trägt. Ich erlebe, dass Gott ganz real und ganz aktiv ist. Nun könnte ich tausende Geschichten erzählen. Das Doofe ist, die haben dann meistens schon irgendwie mit diesem Kneipenleben zu tun, weil da bin ich nun mal mittendrin im, ich sage jetzt kein negatives Wort. Aber eine Geschichte, die möchte ich euch mitgeben. Ich kann sie manchmal immer noch nicht glauben. Hin und wieder sitzen da tatsächlich Menschen, die trinken etwas zu viel Alkohol. Also manchmal auch richtig, richtig viel. Und dann noch mehr. Also mit dem wirklichen erklärten Ziel, das Gehirn zu resetten. Sich so richtig die Birne auszuknipsen. Und manche machen das jeden Tag. Und ich erinnere mich noch, dass einer von den Stammgästen da gewesen ist, der wieder einmal strunzeumbesoffen war. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, irgendwann kommt bei solchen Menschen dann der Punkt, wo sie anfangen, über ihr Leben nachzudenken und alles anders machen möchten. Und er stand vor mir und sagte, Simon, bitte hilf mir. Heulend. Schluchzend. Vollkommen am Ende. Also war natürlich nicht so nüchtern, sondern so, hilf mir. Egal. Und mir kam in diesem Moment nur ein Gedanke. Klang ein bisschen doof, aber mir kam dieser Gedanke von dem, was Petrus eines Tages gesagt hat. Silber und Gold habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das kann ich dir geben. Ich kann für dich beten. Dann habe ich nur ein kurzes Gebet gesprochen. Habe gesagt, Jesus, kümmere dich bitte um den Typen. Mehr nicht. Nichts mit Hand auflegen und Dämonenaustreibung und irgendwas. Und in diesem Moment, als ich ihm angeguckt habe und gesagt habe, Jesus, kümmere dich um den, guckt er mich an, als wäre alles klar geworden. Und fragt Simon, was soll ich tun? Ich habe gesagt, pass auf, versuch doch einfach mal, wenn du morgen früh aufwachst, zum Frühstück kein Bier zu trinken. Der schaut mich an, wie das geht. Am nächsten Abend kam er zu mir und sagte, Simon, das hat funktioniert. Es ist mittlerweile über ein Jahr her. Der Typ ist nüchtern. Der Typ ist durch ein Gebet von einer schwersthaften Alkoholsucht geheilt worden. Etwas, wo Mediziner sagen, das geht nicht. Etwas, wo jeder Normalsterbliche denkt, das geht nicht. Etwas, wo jeder Wirt denkt, bist du denn bescheuert, Simon? Das war doch Umsatz. Ich habe gemerkt, da hat Gott ein ganz großes Wunder getan. Ein Wunder, welches ihn jetzt im Nachgang immer wieder überlegen lässt. Wie kann ich noch mehr von diesem Gott erleben? Wie kann ich noch mehr von diesem Gott erfahren? Wie kann dieser Gott in meinem Leben so real werden, dass er eben nicht nur Gerede am Sonntagmorgen ist, sondern dass er in unserem Alltag, in unserem Leben landet. Ich möchte dich einladen, diesen Sonntag als Challenge zu sehen. Vielleicht fängst du an, nur diesen Bibeltext durchzulesen, nochmal zu reflektieren, wo Paulus herkam. Vielleicht geht es dann aber weiter, dass du überlegst, wo hat Gott in mir schon seine Liebe bewiesen? Wo beweist er seine Liebe in den anderen? Und wo kann er mein Leben von Grund auf umkrempeln? Denn am Ende geht es nicht nur um unsere kleine Welt, sondern es geht um das ganze große, unfassbare. Ich schließe mit einem kleinen Bild von einer Fernsehserie, die ich vor kurzem geguckt habe. Ich verrate nicht, welche die ist, ich will niemanden spoilern. Ist aber auch nicht schlimm, weil das, egal was ich jetzt sage, du wirst das bis kurz vor Ende der Serie eh nicht merken. Da geht es um viele Freunde, Familien und so das typische Leben, was man in US-Serien immer wieder sieht. So Vater sagt zu Sohn, ich kenne dich nicht, ich liebe dich nicht. Mutter sagt zu Tochter, du bist die größte doofe Kuh der Welt. Tochter sagt zu Mutter, ich will dich nie wiedersehen. Bester Freund schläft mit Freundin von bester Freundin und dann prügeln sie sich und hauen sie so richtig auf die Mütze und so das ganz normale Leben des Alltags. Alle werden zu Feinden. Alle sind sich böse. Und dann schließt diese Serie mit dem Bild, dass sie plötzlich alle im Himmel angekommen sind. Dass sie sich plötzlich nach dem Ende der Welt wiedersehen. Und der Vater steht seinem Sohn gegenüber. Und sie wissen, jetzt gibt es keinen Grund mehr, Krieg zu führen. Jetzt gibt es keinen Grund mehr, sauer zu sein. Und sie schauen sich in die Augen und beginnen bitterlich zu weinen. Weil endlich das gesagt werden kann, was zutiefst verborgen war. Ich habe dich vermisst. Ich habe dich immer lieb gehabt. Aber der Schmerz war stärker gewesen. Freunde liegen sich in den Armen, allerbeste Freunde, die sich dann nur noch sagen können, ich wollte das alles nicht. Ich brauchte dich doch so sehr. Aber der Schmerz war stärker gewesen. Was glaubst du, was möglich ist? Wenn du dem Schmerz erlaubst, von der Liebe umarmt zu werden und dieser Liebe in deinem Leben Raum gibst, lass dich verwurzeln im Unfassbaren. Amen.